wunderschön. Ich könnte diese Melodie stundenlang hören, aber dann wäre der Podcast ja ein bisschen eintönig. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört, zu Alt und Spiele, Folge 44. Eine Schnapszahl und das kurz vor Karneval. Hello! Und damit Alarv, kann, ja, Alarv, genau, ja, richtig. Also, mit Karneval kannst du gar nichts anfangen, Andreas, oder?
Ja, nicht so richtig. Ich habe ja 8 Jahre lang in Köln gelebt habe, glaube ich, warte mal, 1 Jahr haben wir Karneval richtig mitgemacht und 7 Jahre haben wir es dann ignoriert. Also weitgehend jedenfalls. Ich fand den alternativen Karneval immer ganz interessant. Also in Köln, da gibt es ja den Geisterzug und irgendwie die Stunksitzung und die Rosa-Sitzung mit dem Gloria-Theater gab es immer eben so Schwule- und Lesbenveranstaltungen und so. Also das waren immer ganz tolle alternative Karnevalsveranstaltungen, aber so der klassische, so der Rosenmontagszug, einmal gemacht, abgehakt und dann nie wieder. Nein, danke. Ich bin Niedersachse.
Ich wollte gerade sagen, ja, eben, du bist in der Sachse, ihr habt keinen Spaß am Leben, deswegen, aber 7 Jahre Karneval in Köln ignorieren, Respekt, dafür würde ich dir am liebsten so ein Blutwurst, so ein Flönz um den Hals hängen irgendwie, was man ja im Karneval gerne auch macht, hättest du verdient. Mein Name ist Tobi Wienke und ich grüße vom Rande des Neandertals.
Mein Name ist Andreas Gabe und ich grüße bekannterweise vom Rande des Nervenzusammenbruchs.
Das ist fast verkackt.
Guten Tag aus Frankfurt.
Wunderschönen guten Tag. Wir sprechen in der heutigen Folge über diverse Themen, über alles Mögliche. Ja. Und wir fangen an. Also erstmal vielen Dank. Wir haben ja von euch auch Post gekriegt mit Themenvorschlägen oder Ideen, was ihr im Podcast gerne mal hören wollt, worüber wir sprechen sollen. Vielen Dank dafür schon mal. Wir werden das in den nächsten Folgen so nach und nach abarbeiten, was ihr uns geschickt habt. Sehr, sehr herzlichen Dank. Macht das auch gerne weiter über die entsprechenden Kanäle bei Facebook, bei Podigy, bei Apple Podcasts, Spotify oder vielleicht auch einfach ein Telegramm an Andreas Garbe schicken. Sing das Telegramm, mag er am liebsten. Und so können wir das Ganze weitermachen. Wir starten mit Nintendo Direct, denn da gab es in der letzten Woche eine neue Ausgabe mit neuen Informationen von unseren Freunden aus Japan.
Tatsächlich, absolut. Meistens, muss ich ja gestehen, sind so Nintendo Directs sind so durchwachsen, finde ich. Ne? Manchmal irgendwie ist da nur zu einem Spiel wird da was erzählt und dann ist das jetzt nicht unbedingt bemerkenswert. Aber diese Folge, die war doch mal wieder eine größere. Und ganz spannend war ein Announcement zu Mario Kart. Und zwar gab es ja Gerüchte, dass vielleicht ein neues Mario Kart angekündigt werden würde, aber weit gefehlt. Nein, es wird das bestehende Mario Kart gestärkt quasi mit umfassendem DLC, also DLC, der schon gar nicht mehr DLC ist, sondern eigentlich ein eigenständiges Spiel innerhalb des bestehenden Spiels, nämlich sage und schreibe 48 neue Strecken. Wahnsinn, oder? Hättest du das erwartet?
Das ist eine ganze Menge, weil wenn man so die Aufteilung denkt, sind es ja immer 4 Strecken pro Grand Prix. Das heißt, das sind 12 komplett neue Grand Prix. Und das ist natürlich eine ganze Menge an DLC. Also wie du sagst, fast schon eigenständiger Content. Wenn man allerdings mal bedenkt, dass Mario Kart 8 ja noch von der Wii U tatsächlich ist und das auf der Switch ja auch nur Mario Kart 8 Deluxe ist, immer noch kein richtig neues Mario Kart, aber gut, mit 48 neuen Strecken kann man eigentlich von einem neuen Mario Kart sprechen. Wenn ich es im Trailer richtig gesehen habe, sind ja so ein paar Strecken dabei von dem, oder die mich erinnern an das Mario Kart Mobile Game, also angelehnt an Städte in der echten Welt. Paris zum Beispiel, ich habe da einen Eiffelturm, glaube ich, irgendwo gesehen und ähnliches. Und das habe ich damals schon vermutet, dass dieses Mario Kart Mobile die Grundlage sein könnte für weitere Mario Kart Strecken auf den Nintendo-Konsolen.
Ja, und es sind natürlich auch wieder, wie das so üblich ist bei Mario Kart, sind natürlich auch uralte Strecken dabei, also Strecken, die auf alten Konsolen, in alten Vorgängerversionen schon existierten und jetzt sozusagen schön rausgeputzt sind. So ist das ja immer bei Mario Kart. Das wird sehr interessant, weil ich denke mal, da kann man einen Trend erkennen, denn wir erinnern uns, Breath of the Wild bekommt ja auch noch, eventuell sogar noch dieses Jahr. Ich glaube, das haben sie noch nicht gesagt. Nee, dieses Spiel war nämlich leider, bedauerlicherweise vermisst in dem Nintendo Direct. Aber kurzer Rede, langer Sinn, Breath of the Wild bekommt ja auch sozusagen einen Nachfolger, der im Grunde genommen nur ein neues Spiel innerhalb des bestehenden Spiels ist. Und das ist also sozusagen ein Trend von Nintendo, jetzt nicht mehr gleich irgendwie einen kompletten Nachfolger aufzulegen, eine neue Engine zu entwickeln, sondern einfach in Anführungszeichen nur umfassende neue Inhalte in bestehende Spiele reinzuwerfen. Also sozusagen die Spiele werden langlebiger und die Spiele werden eher zu Vehikeln. Ne? Ganz, ganz spannend.
Ist vor allen Dingen verbraucherfreundlich, muss man ganz ehrlich sagen. Denn wenn du überlegst, dass zum Beispiel andere Serien, gerade im Sportbereich, eigentlich nicht jedes Jahr ein komplett neues Spiel brauchen, sondern eigentlich nur ein Update der Kader der Mannschaften reichen würde, finde ich das sehr verbraucherfreundlich, dass man nicht sagt, so, wir machen ein komplett neues Spiel und nehmen nochmal komplett neue Kohle und im Grunde ist das alte Spiel einfach nur ein bisschen abgepeppt, sondern wir machen dieses Upgrade mit dem DLC, der, glaube ich, wenn du Premium-Kunde mit Plus-Freunde-Paket bist, sogar umsonst ist, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das wäre natürlich keine schlechte Sache, aber es geht ja auch eben in diese Richtung, Games as a Service. Ja, ja, Abo-Dienste ist ja momentan eben das ganz heiße Thema, weil Xbox mit dem Game Pass ja ein so attraktives Angebot hat und durch die Zukäufe, hier deutet sich vielleicht eine Überleitung an zu unserem zweiten Thema, durch die Zukäufe, gerade von Microsoft jetzt in letzter Zeit, sie damit natürlich langfristig den Game Pass immens stärken. Also das heißt, der Trend geht dahin, First-Party-Studios und eben Lizenzen zu haben und die auszuspielen und die eben nicht so gerade nur klassisch 60 Euro pro Spiel in den Laden zu dengeln, sondern eben irgendwie Abo-Modelle, ob das jetzt eben Nintendo Online ist und du kriegst was gratis oder der umfassende Game Pass oder das, was PlayStation jetzt zusammendengelt, PS Now und PlayStation Plus, irgendwie vermutlich daraus so eine Kombination.
Genau,
also, richtig. Es geht in diese Richtung, ne?
Ja, richtig, genau. Und da ist halt das Ding, wenn du das teurere Switch-Abo hast, also wo auch die N64-Inhalte drin sind und Mega Drive, dann ist dieses Mario Kart-Upgrade inkludiert und ansonsten kostet es 24,99 Euro. Und auch das ist fair, für 48 Strecken definitiv mehr als fair. Wenn du überlegst, ein komplett neues Mario Kart, dann vielleicht mit 24 Strecken, würde eigentlich um die 60 Euro kosten. Also von daher, das ist schon in Ordnung.
Ja, vor allem das Coole ist, ich denke, viele Leute werden Mario Kart so spielen, wie wir es spielen hier in der Familie. So mal eben eine Runde Mario Kart zocken ist halt ne, wie so ein geflügeltes Wort bei uns. Das findet halt schon mal statt. Und dann spielen wir eigentlich fast immer einen Grand Prix mit Zufallsstrecken und freuen uns immer, beziehungsweise stöhnen immer über irgendwie die harten Strecken, die dann aufploppen oder eben die Strecken, von denen wir glauben, dass wir da ganz gut sind. Genau die Auswahl der Strecken, wenn man es eben zufallsgeneriert macht, genau das ist halt eben total der Schlüssel zum Spiel und zu dem Spaß bei diesem Spiel. Also mit 48 neuen Strecken ist das wirklich eine immense Stärkung eines eh schon exzellenten Videospiels.
Und ich muss zugeben, ich bin in den letzten Jahren irgendwie, entweder bin ich schlechter geworden oder meine Tochter deutlich besser im Mario Kart spielen, denn ich habe sie früher natürlich immer problemlos geschlagen und jetzt macht sie mich nass. Wir spielen auch jetzt nur noch in 100 oder 150 Kubikzentimetern. Aber ich muss dazu sagen, ich habe zwar komplett den Grand Prix verloren, bin nicht mal um Treppchen gelandet am Ende, aber immerhin, die Regenbogenstrecke, die habe ich gewonnen. Ja. Und das war dann so, ich habe zwar alles andere verloren, aber immerhin die Regenbogenstrecke. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe.
Aber welche? Das ist die Frage. Es gibt ja drei.
Die letzte, die
moderne.
Die moderne, genau, richtig.
Ah, ja.
Wobei, ich muss jetzt ein Bekenntnis abgeben. Ich habe auf dem Super NES nie die Regenbogenstrecke gespielt, weil ich irgendwie nie so weit gekommen bin beim allerersten Ur-Mario Kart.
Ach komm, ich muss, da geht mein Bekenntnis noch viel weiter. Ich habe nie die NES-Version des Spiels gespielt. Ich glaube, ich hab NES nie wirklich gespielt.
Also SNES war ja Mario Kart, das war nicht.
Ja, SNES. Ja. Entschuldigung. Aber trotzdem, also beide der ersten richtigen Videospielkonsolen von Nintendo sind komplett an mir vorbeigegangen.
Vielen Dank fürs Zuhören, das war Alt- und Spielerfolge 44.
Genau, Klick tut.
Okay, alles klar, aber das ist krass, weil das waren tatsächlich, das waren die Konsolen, mit denen ich so richtig eingestiegen bin. Klar, war es früher schon mit Atari, aber mit denen bin ich so richtig eingestiegen. Hattest du da, war das so dann die Phase, wo man so ein bisschen weniger gezockt hat, weil man gerade so 16, 17 wurde bei dir?
Nee, ich habe massiv gezockt. Ich habe halt nur eben Nintendo nicht gezockt und es war sozusagen auch nicht in meinem Umfeld. Also wir haben sehr früh einen PC gehabt. Ich war sehr früh PC-Gamer. Wenn überhaupt, also sozusagen die erste richtige Berührung mit den klassischen Spielkonsolen kam dann im Studium Anfang der oder Mitte der 90er. Da hatten Freunde eine PlayStation 1 und da haben wir Tekken 2 gezockt. Und Wipeout und alles Mögliche und das war ziemlich cool. Dann hatte ich noch andere Freunde, die hatten Sega, aber ich kannte niemanden, der Nintendo hatte. Das ist wirklich interessant.
Ah, okay, alles klar, gut.
Und ich hatte in England, wo ich ja studiert habe, ich hatte meinen kleinen, inzwischen, also kleinen, bescheidenen Gaming-PC dabei und hab da dann immer auf meinem PC gezockt. Ne? Haben wir dann irgendwie die Nächte durchgesoffen und andere verbotene Sachen gemacht, die bald nicht mehr verboten sind. Und dann Doom gespielt und solche netten Sachen.
Schöner Hinweis an dieser Stelle im Kleingedruckten. Gucken wir mal, was die Post dazu sagt. Ja, aber Nintendo, wie gesagt, Nintendo Direct, neue Ankündigungen, 48 neue Strecken in Mario Kart 8 Deluxe. Coole Nummer. Weitere Ankündigung war die Rückkehr von Mario Strikers. Manch einer kennt es noch, manch einer nicht mehr. Das gab's auf dem GameCube. Das war im Grunde ein Mario-Fußballspiel. Also Mario spielt Tennis, gibt's, glaube ich, schon immer bei Nintendo. Mario spielt Golf, gab's auch schon immer bei Nintendo. Mario-Fußball war so ein bisschen stiefmütterlich und jetzt kehrt es zurück. Es ist ja auch mehr so ein Fun-Fußball. Ne? Man erinnert sich vielleicht an die Fußballdisziplin oder Rugby-Disziplin aus den Mario-Olympic-Spielen. Und jetzt gibt es Mario Strikers Battle League, ein Fußball- Fun-Arcade-Spiel mit Mario und allen, die dazugehören. Und ich hab da Bock drauf.
Ja. Ja, ich auch. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt auf dem GameCube damals. Da war ich dann schon Konsolen-Fan, ne? Natürlich. Da war ich ja beruflich dann schon unterwegs. Das habe ich sehr oft gespielt. Und das Schöne ist ja, du sagst, es ist total übertrieben, cartoonhaft. Du hast da so super Moves, die so, also voll übertrieben sind, so Anime-mäßig übertrieben auch. Die fliegen dann so 50 Meter hoch in die Luft und schießen dann den Ball. Erinnert mich ein bisschen an den großartigen chinesischen Comedy-Film Shaolin Soccer. Wer den nicht gesehen hat, bitte dringend gucken. Das ist quasi so die Mario Videospiel-Version davon. Ja, genau. Und komisch, dass es so lange gedauert hat, bis es wiederkommt. Aber es kommt wieder. Und noch ein Klassiker kommt wieder. Nicht vom GameCube, sondern von der Wii. Das ist auch ganz interessant. Nämlich Wii Sports, das meistverkaufte Videospiel oder Konsolenspiel auf jeden Fall aller Zeiten, soweit ich weiß. Ist auch nicht schwer, denn es wurde ja der Konsole beigefügt, ja, damals in fast allen Territorien. Also Wii Sports kommt jetzt in einer neuen Version auf die Switch.
Aber ist nicht Tetris das meistverkaufte Spiel aller Zeiten, weil es beim Gameboy auch beilag?
Oh Mann, ich hätte sowas nicht sagen sollen, ohne vorher nachzugucken.
Ja, richtig.
Eines der. Ja. Mann. Oder ich hätte so schöne journalistische, schöner journalistischer Kniff ist auch ein Wohl einzubauen.
Das genau,
Wohl meistverkauft. Kannst du alles sagen. Da kannst du dir jeden Superlativ erlauben, wenn ein Wohl davor ist, bist du unangreifbar. Also, sorry, ich nehme alles zurück. Ich habe es nicht recherchiert.
Kein Ding, aber auch. Aber Wii Sports war das Ding damals, das mit den Erfolg der Wii beflügelt hat. Also das war ja genau das, Wii Sports. Jeder konnte mit dem Nunchuck hieß das Ding, was man dran steckte. Und der Controller von der Wii, die Wii Remote, glaube ich, ne?
Ja, genau. Haha, hier für ein kleines Nerdwissen. In fast allen Fachmedien und so wurde das immer als Wiimote bezeichnet, ja, weil das so gut passt, ne? Die Wii Remote, die Wiimote. Nintendo hat es nie so genannt. Die offizielle Bezeichnung, genau wie du sagst, ist die Wii Remote. Ja. Und was ist der Plural von Joy-Con, wo wir schon dabei sind?
Joy-Conten.
Einfach Joy-Con.
Bitte wie bei Pokémon und Pokémon.
Genau wie bei Pokémon, genau. Sorry, aber jetzt genug mit dem blöden
Entschuldige, wir kommen aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Du bekommst den Bildungsauftrag aus uns nicht mehr raus. Und das ist auch richtig so. Ja? Aber genau das. Und die Wii Sports war der Erfolgsgarant der Wii, weil jeder konnte diese Wii Remote in die Hand nehmen und einfach dann Tennis spielen, bowlen und all das machen. Und das war mega lustig. Und ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, ey, warum haben die das denn? Die haben doch auch Bewegungskontroller bei der Switch. Warum gibt's das denn in dem Sinne nicht wieder? Und ich freue mich über diese Neuauflage, denn ich kann mich sehr gut an nächtelanges Wii Sports Spielen erinnern. Ich habe mal eine brasilianische Punkband auf Tour betreut und da haben wir dann, wie es halt Rockstars so machen, gegolft. Also auf der Wii. Aber wir haben halt nächtelang beim Kasten Bier Golf gespielt. Großartiges Ding.
Ja, absolut. Da hast du recht. Sie haben schon das ausgenutzt, die Bewegungssteuerung, fand ich, mit so Spielen wie One-Two-Switch, die grandios waren. Aber sie haben sozusagen, sie haben von vorne angefangen. Sie haben sozusagen keine Serien großartig übernommen, die sie für die Wii etabliert hatten da. Ne? Also zum Beispiel, ich würde mir wünschen, ein neues Nintendo Land. Ich fand ja dieses Beipackspiel für die Wii U, das fand ich ja großartig. Da haben sie ja auch von Anfang angefangen und diese Minispiele da eingebaut, die den komischen Tablet-Controller eben einbinden, könnte man eventuell mit der Switch auch irgendwie nochmal aus der Taufe heben. Nintendo Land 2 würde ich mir sehr wünschen. Hört jemand zu von Nintendo?
Ich glaube, du bist auch einer der wenigen Menschen, der die Wii U halt auch nach wie vor voll abfeiert.
Ja, das stimmt.
Ich habe sie halt auch, aber wenn ich mal auf der weltweiten Chartseite gucke, hat sich die Wii U noch schlechter verkauft als die PlayStation Vita, sehe ich gerade.
Gut möglich. Also ich würde sagen, aus dem Bauch raus wieder 12 Millionen verkaufte Einheiten weltweit.
Weltweit? Da bist du nah dran. Es sind 13,97 Millionen laut VGCharts.com. Sogar knapp 14 Millionen, ehrlich gesagt. Liegt noch vor der Xbox Series X, aber hinter der PlayStation 5, die kaum zu kriegen sind. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Also, schwierig, nicht Nintendos erfolgreichste Konsole, aber du feierst sie und sie hatte auch gute Ideen. Aber jedenfalls, Nintendo Land, vielleicht holen sie das auch wieder raus für die Hardcore-Nerds wie dich, lieber Andreas.
Ja.
Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, zum Beispiel ein Xenoblade Chronicles 3 wurde angekündigt. Auch das ist ja eine Serie, die auf Nintendo, die bei Nintendo sehr erfolgreich ist. Und Adaptionen von großen Titeln auf der kleinen Switch.
Mach weiter, ich weiß nicht, worauf du anspielst.
zum Beispiel auf No Man's Sky oder auf Assassin's Creed Ezio Collection halt. Ne? Also tatsächlich so Klassiker, die da wieder zurückkehren. Force Unleashed, Star Wars ist auch mit dabei. Also von daher, und Portal, auch so ein Klassiker, der dann natürlich wunderbar da umgesetzt werden kann. Also von daher, da kommt eine Menge. Nintendo hat denke ich, ein ganz gutes Jahr vor sich. Schauen wir mal, wie dann Assassin's Creed Ezio Collection tatsächlich aussieht auf der Switch.
Ist eigentlich krass, ne? Wenn Portal auf der Switch rauskommt und parallel dazu kann man sich jetzt das Steam Deck kaufen. Mhm. Denn das Steam Deck ist ja quasi so die PC-Variante der Switch von Valve, ja. Eigentlich irgendwie komisch, ne? Dass Valve das noch lizenziert hat, aber na gut, mal schauen, wie gut sich das Steam Deck verkauft. Ich glaube ja, sowas hat nicht ganz so viel Erfolg. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ne?
Wir haben schon mal drüber gesprochen. Es soll ja jetzt in diesem Monat auch ausgeliefert werden. Sind wir mal gespannt. Aber damit kommen wir zum nächsten Thema dieser Folge. Konsolen, die angekündigt werden und dann vielleicht doch nicht kommen. Beim Steam Deck, es soll diesen Monat kommen, da hat man noch nichts Gegenteiliges gehört, aber eine Konsole, die wir schon letztes Jahr angekündigt haben, dass sie kommt und jetzt dieses Jahr in der Jahresausblickfolge drüber gesprochen haben, verzögert sich mal wieder und wer weiß, ob sie jemals kommt. Die Intellivision Amico. Und du bist, glaube ich, gar nicht so unglücklich drüber, denn dein Lieblings-CEO der Games-Branche, Herr Tellerico, ist abgesetzt worden.
Ja, oder hat sich abgesetzt, ist abgesetzt worden. Also auf jeden Fall, er ist jetzt Präsident und bleibt natürlich noch der Gründer dieser Phoenix-Firma, also sozusagen ne, neu entstanden aus der Asche der alten Intellivision. Das war eine Konsole, ich glaube, zweite Konsolengeneration, also eben noch Prä-Nintendo und von Mattel rausgebracht. Und genau, irgendwann untergegangen halt und jetzt eben frisch aufgekauft von diesem Herrn, dem ich so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, weil er macht einen sehr selbstsicheren Eindruck natürlich, wenn er seine Konsole da so präsentiert hat in der Vergangenheit. Der gute Mann ist aber, hat in der Videospielbranche eigentlich nur als Musiker und Komponist auf sich von sich reden gemacht. Ich will nicht nur sagen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil und das macht er sicherlich gut, aber ich weiß nicht, ob ein Musiker oder Komponist wirklich befähigt war, jetzt so eine Konsole aus der Taufe zu heben. Und anscheinend war er es nicht, denn er ist nicht mehr CEO. Und der Konsole geht's insgesamt nicht gut, muss man sagen. Sie brauchen Geld.
Richtig, sie haben, es gab ja schon eine Vorbestellerphase, die schon vor 2 Jahren angefangen hat und die Leute dann schon vorbestellen konnten und Geld geben sollten und gegeben haben, in Hoffnung, die Konsole kommt. Dann sollte die Konsole kommen, dann gab es so eine kleine Pandemie, ihr habt davon gehört sicherlich. Konsole wurde verschoben und jetzt das letzte Ding war, ja, wir wissen nicht genau, wann sie kommt. Ja, und jetzt fehlt den Machern tatsächlich Geld, das heißt, wer weiß, ob sie jemals kommt. Also, schwierige Geschichte, das Ganze. Und ja, Herr Tellerico, ich meine, der hat die Videogames live halt erfunden, ne? Diese Konzertreihe, ja, wo er mitspielt. Ja. Kommt ja aus einer musikalischen Familie. Sein Cousin ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Steven Victor Tellerico.
Besser Master bekannt.
Ja, ist vielleicht besser bekannt als Steven Tyler. Genau. Sagt dir Steven Tyler was? Ja, Aerosmith.
Ja, Aerosmith kenne ich nicht, aber das war doch der Typ, der an der Seite von Run DMC gesungen hat.
Ey, boah, jetzt. Das war eine Spielefolge 54. Vielen, vielen Dank. Ja, sicherlich haben Run DMC Walk This Way von Aerosmith mit Aerosmith zusammen aufgenommen. Übrigens eine der sehr frühen, gilt gerne als die erste Crossover-Nummer. Das waren allerdings die Toten Hosen mit dem Hip-Hop-Bommi-Bob. Aber ich glaube, da streiten sich die Experten auch.
Ah. Naja, die Beastie Boys waren früher, glaube ich, als Walk This Way, oder? Behaupte ich jetzt mal.
Ja, aber ich meine, die Beastie Boys, meine Crossover im Sinne von, dass halt eine Rockband zusammen mit Hip-Hop-Musikern.
Naja, aber das ist bei den Beastie Boys auch der Fall gewesen, denn jetzt schweifen wir total ab, aber warum nicht? Denn auf dem ersten Album, License to Ill, wer spielt denn, also mindestens bei No Sleep Till Brooklyn und bei Fight for Your Right to Party, wer spielt da die E-Gitarre? Kerry King.
Ja, das ist richtig. Also das war
schon ein bisschen Crossover-mäßig.
Das stimmt, aber das war 86. Hip-Hop-Bommi-Bob von den Toten Hosen featuring Fab Five Freddy ist von 83.
Okay.
Ja, da haben die Düsseldorfer tatsächlich vorgelegt. Gut, und ich meine, die License to Ill war ja, glaube ich, auch produziert von, lass mich nicht lügen, Rick Rubin? War Rick Rubin,
ja,
ne?
Ja.
Deswegen
ganz kam großer Mann.
Definitiv. Deswegen halt auch No Sleep Till Brooklyn, super Song auf der Platte. Aber wir schweifen ein wenig ab.
Wir schweifen ein bisschen ab.
Was nicht schlimm ist. Kommen wir zurück zu Tommy Tallarico, dem Ex-CEO von Intellivision Amico. Ja, wie wird's mit der Konsole weitergehen, Andreas? Was glaubst du? Wie spekulierst du? Du gehörst ja zum Expertengremium der Gameswirtschaft, zu den Gameswirtschaftsweisen, die ja, gerne spekulieren
absolut, aber dürfen, auch nur,
was
weil ich
dieses
so
Jahr spaziert.
Auch nur, weil ich so einen langen weißen bzw. teilweise grauen Bart habe. Ja, das stimmt. Da gab es, glaube ich, gab es auch eine Frage zu Intellivision? Ich meine, ja. Es gab eine Frage zu Mario Kart und die habe ich richtig beantwortet. Ich habe gesagt, die Frage war, gibt es ein neues Mario Kart dieses Jahr? Ich habe gesagt, nein. Und lag dann damit richtig. Also wie geht's weiter? Das Problem ist, dass sie jetzt sozusagen eben neues Geld suchen, das hast du ja gesagt. Sie machen so eine Art neue Crowdfunding-Runde. Und zwar aber eine, wo man nicht sozusagen die Konsole bekommt oder Spiele bekommt, sondern eine, wo du tatsächlich irgendwie dich an der Firma beteiligst zu einem kleinen Teil, beziehungsweise natürlich proportional zu dem, was du investierst. Und um das machen zu können, mussten sie wohl dieser SEC, dieser Aufsichtsbehörde in den USA, einige Geschäftsdaten verraten. Auf jeden Fall haben sie das. Und die sehen ziemlich mies aus. Also es gibt einen sehr guten Artikel bei Ars Technica, in dem steht, dass sie 8 Millionen US-Dollar Schulden hätten. Und damit reicht dann eben sozusagen das Geld, was sie jetzt haben. Frisches Geld hieß das ja mal so im Banken-Crash. Das frische Geld reicht jetzt nur noch ein paar Monate. Also das ist wirklich, das steht jetzt so auf Messerschneide, ob diese Konsole diesen Scheitelpunkt überschreitet, dass sie wirklich in die Massenproduktion gehen kann und in den Vertrieb und dann wirklich irgendwo steht und verkauft wird. Und dann hat man ja wenigstens die Möglichkeit, diese Konsole zu kaufen. Oder ob das nie der Fall sein wird und das Ding untergeht. Es gab schon Fälle von Konsolen, die nie erschienen sind. Da könnten wir jetzt eine ganze Menge aufzählen. Und ich befürchte, also Entschuldigung, du hast mich nach meiner Prognose gefragt. Mhm. Ich wünsche denen alles Gute, das sage ich sofort. Also man ist natürlich schnell dabei, so mit Häme und Spott so ein bisschen und muss ich gestehen, war ich auch bei Social Media. Ich entschuldige mich bei den Intellivision-Verantwortlichen. Da ist man leider zu schnell dabei. Hier geht's ja auch um Menschen und um Arbeitsplätze und eben um viel Geld, was Menschen investiert haben. Also ich wünsche ihnen alles, alles Gute, aber meine persönliche Prognose ist, die Konsole kommt nie raus.
Okay, harte Worte oder harte Prognose für alle Fans von Intellivision. Wir werden es erleben, aber ich meine, gut, ich habe ja auch gesagt, die KF-Konsole kommt nie raus. Deswegen steht es an Dingen, die nie passieren werden, 1:1 zwischen uns. Alles andere wird die Zukunft zeigen. Aber du hast gerade so schön angerissen, Konsolen, die nie erschienen sind. Welche fällt dir da spontan ein?
Mir fällt spontan eine Konsole ein, von der ich behaupten darf, dass niemand, der hier zuhört, je von ihr gehört hat. Behaupte ich mal. Ich habe das irgendwann mal vor Ewigkeiten habe ich mal recherchiert, welche Konsolen so als Vaporware geendet sind. Ihr könnt mich gerne, also alle Menschen, die hier zuhören, bitte schreibt in die Kommentare auf verschiedenen Plattformen, wo ihr uns hört, ob ihr tatsächlich schon mal gehört habt von der Indrema L600. Ganz, ganz spannendes Projekt, aber ich behaupte eben vollkommen unbekannt, eine Linux-basierte Konsole, schon vor weit über 20 Jahren, nicht erschienen. Ich glaube sogar mit der Unterstützung von, wie heißt der denn hier, unser Freund, der Quake und Doom-Programmierer. Später seine VR-Brillen da gemacht hat. Ich komme gerade nicht drauf, der Blonde, meine ich. Ich glaube, der fand das sogar eine tolle Idee. Eine Linux-Konsole klingt ja schon mal sympathisch. Entsprechend sollte da auch Doom oder Quake sollte damit ausgeliefert werden. Und ist nie erschienen, weil es irgendwie, sie haben nicht genügend Geld auf die zusammenbekommen, um das Ding wirklich in Massenproduktion zu bringen. Man muss dazu sagen, um eine Konsole zu entwickeln und dann auch wirklich in Massen bauen zu lassen und in der ganzen Welt zu verkaufen, das ist ein Riesending. Das kann nicht jeder. Dafür braucht man nicht Millionen, dafür braucht man eigentlich sogar schon Milliarden. Wer das nicht hat und wer sich da ein bisschen verschätzt und wer schon mit Crowdfunding anfängt, da fange ich schon an, mit dem Kopf zu schütteln.
Ja, okay, alles klar. Ja, verstehe ich. Und das sind dann so Projekte, die nie erschienen sind. Genauso wie das Nintendo mit CD, aus dem ja dann die PlayStation 1 wurde, wie viele von uns wissen. Auch da gab es ja der Plan, dass Nintendo ein CD-Laufwerk in eine Konsole einbaut. Und dann hat Nintendo aber gesagt, nö, wollen wir doch nicht Sony. Und da hat Sony gesagt, jetzt bringen wir das Ding selber auf den Markt, weil wir schon so viel reingesteckt haben. Super.
Ja, also das ist wirklich wohl verbrieft. Ich habe das auch mal genau nachrecherchiert. Also der Schuldige in diesem Zwist ist wirklich Nintendo. Nintendo hat Sony damals, also gut, ist lang genug her, insofern beschuldige ich damit keine Menschen, die da jetzt an den Rudern sitzen, aber Nintendo hat Sony damals richtig verarscht. Sie haben sozusagen so eine kleine Ausstiegsklausel im Kooperationsvertrag genutzt, um in letzter Sekunde ohne Kosten aus diesem Projekt auszusteigen. Sony hatte vermutlich Millionen investiert und hatte dieses Produkt und haben eine sehr, sehr kluge Entscheidung getroffen, wie du sagst. Ne? Wir haben dann gesagt, jo, dann machen wir es halt ohne euch.
Genau, richtig, richtig. Und da sollte als Konkurrenz übrigens zur ersten PlayStation auch die Jaguar 2 von Atari erscheinen, die dann nicht mehr erschienen ist, weil Atari einfach auch am Ende war. Die hatten ja noch die Konsole Jaguar, die, glaube ich, auch kaum jemand hatte. Und da sollte ein Nachfolger erscheinen, Jaguar 2. Nie auf dem Markt erschienen.
Ach, guck an, interessant. Das hätte ich jetzt wiederum nicht gewusst. Aber da gab es richtig vermutlich Dev-Kits und Spielefirmen, die dafür entwickelt hatten?
Wie weit das fortgeschritten war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war Mitte der 90er, da habe ich tatsächlich, das war die Zeit, wo ich nicht viel gezockt habe, weil ich da dann doch lieber in der Altstadt mit Mädchen. Aber das ist eine andere Geschichte. da war ich auch nicht erfolgreicher als mit der Videospielerkarriere. Aber nichtsdestotrotz sollte die auch kommen. Ja, und jetzt reiht sich, wir werden es erleben, was mit Intellivision Amico passiert. Vielleicht findet sich ja irgendein Mäzen, der sagt, hör mal, weißt du was, hier, nehmt das Geld. Vielleicht springt ja auch Tommy Tallaricos Cousin ein, Steven Tyler von Aerosmith, wenn die jetzt irgendwann auch, wie es viele Musiker machen, ihren kompletten Backkatalog einfach für 250 Millionen Dollar an irgendeine Verwertungsgesellschaft verkaufen, sollte genug Geld da sein. Wobei, wer weiß, ob die so viel kriegen würden. Aber naja.
Da kommt was zusammen. Doch.
Da kommt eine ganze Menge zusammen. Wenn man richtig viel Geld hat, dann kauft man einfach andere Firmen. Wir wurden in der letzten Podcast-Folge einfach von der Realität eingeholt. Ah. Wir sprachen noch über Übernahmen und am Tag, nachdem unsere Podcast-Folge fertig war, kam es dann, dass ein Unternehmen aus Seattle, ein anderes Unternehmen in den USA, einfach mal für eine Handvoll Dollar kauft.
Ja, 68 Millionen, richtig?
Mhm. Ich glaube,
um den Dreh. Knapp 70 waren es.
Ich habe mir diese Zahl einfach nicht gemerkt, weil sie so fantastiliardisch war.
Ja. Ja, nur mal so zum Vergleich. Microsoft ist natürlich das zweitwertvollste Unternehmen der Welt, glaube ich. Oder also auf jeden Fall unter den Top 3 mit Google und Apple. Apple jetzt wieder an der Spitze, glaube ich. Also wenn man sozusagen alle Aktien nach dem aktuellen Börsenwert zusammenzählt, dann ist das sozusagen der ideelle Wert eines Unternehmens, diese sogenannte Marktkapitalisierung. Apple vorne, Microsoft an zweiter oder eben dritter Stelle. Und Apple zum Vergleich hat bisher als größten Zukauf nur, ich glaube, es war Beats, den Kopfhörerhersteller, gekauft für keine 4 Milliarden. Und jetzt geht Microsoft daher und kauft für fast 70 Milliarden ein Unternehmen. Und das ist nämlich mehr, Microsoft hat ja schon immer Unternehmen gekauft, mehr als Apple. Aber es ist trotzdem mehr als alle vorherigen Zukäufe zusammengerechnet. Sie haben mal LinkedIn gekauft für über 20 Milliarden etc. etc. Aber wenn man die alle zusammenrechnet, kommst du immer noch nicht auf die 69, die sie jetzt für bereit sind zu bezahlen. Für?
Activision Blizzard. Das ist
Activision
halt
Blizzard.
Krass. Wobei, man muss sagen, Activision Blizzard, ich meine, in Activision Blizzard steckt ja Activision drin. Das ist ja so einer der, eine der Spieleschmieden geschichtlich gesehen überhaupt, die ja von ehemaligen Atari-Designern dann gegründet wurden und unter anderem das erste in Deutschland initiierte Spiel veröffentlicht haben. River Raid ist von Activision und ein sehr traditionsreiches Unternehmen. Und wenn man Phil Spencer nach dieser Übernahmeankündigung richtig verstanden hat, ging es ihm auch um uralte Spiele, die in ihrem Portfolio haben, die er jetzt gerne wiederbeleben möchte. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, als er da so ein paar Namen gedroppt hat, die man seit Jahrzehnten nicht gehört hat. Fand ich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was diese Übernahme bringt. Es wurde ja auch oft kritisiert, diese Übernahmen-Geschichten von wegen, das nimmt den Unternehmen die Freiheit und so weiter und so fort. Da bin ich gar nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde auch, das ist relativer Unfug, gerade wenn man jetzt mal auf den Blizzard-Part schielt. Das habe ich auch mal vor einer Zeit recherchiert. Blizzard hat keines der bekannten Spiele rausgebracht, als sie unabhängig waren. Sie waren immer schon von irgendeinem größeren Konzern aufgekauft und dann wieder verkauft und auf und wieder und so. Also Blizzard war eine Zeit lang unabhängig. Die hießen ja auch mal, ganz am Anfang hießen die auch anders. Aber diese ganz großen, bekannten Spiele und natürlich angefangen mit eben jetzt sowas wie Warcraft 3, mit den Strategiespielen, ne? Und dann eben Starcraft und solche Sachen. Das haben sie alles rausgebracht, als sie in Anführungszeichen, ich sag's mal bewusst negativ, unter der Fuchtel von Großkonzernen waren. Das muss also nicht was Schlechtes sein. Und vor allem aktuell sehen wir ja eine Phase der massiven Konsolidierung. Auch in Deutschland werden Studios aufgekauft und dürfen fröhlich weiter frei entwickeln, was sie wollen, und sind aber unter dem Schutzschild, unter dem Schutzschirm von großen, teilweise internationalen Publishern. Ist doch eine schöne Sache.
Ja, und vor allen Dingen nach all den Skandalen, die im Hause Activision Blizzard in letzter Zeit waren, kommt da jetzt vielleicht durch diese Übernahmegeschichte endlich mal wieder eine Ruhe rein und es kommt vielleicht mal wieder ein gutes Spiel, wo Blizzard draufsteht.
Ja, das könnten sie wirklich gebrauchen, ja.
Will ja jeder.
Ja, das ist irgendwie, ist das so ein bisschen den Bach runtergegangen. Allerdings zu befürchten ist ja, dass der Teil, der Microsoft am meisten interessiert hat an Activision Blizzard, gar nicht Activision ist und gar nicht Blizzard ist, sondern ein Unternehmen namens King, das nämlich auch Teil dieses ganzen Konglomerats ist. King Games, das sind die Candy Crush-Macher. Die haben Candy Crush rausgebracht. Das ist ein Riesenerfolg. Das glaubt man gar nicht, wie viel die damit umsetzen. Sonst haben die nicht, also kein Spiel, was, glaube ich, so großartig bekannt ist. Aber ein so ein Hammer reicht ja auch. Und eben viele Analysten haben eben das auch gesehen als eine sozusagen inhaltliche Aufstellung für kommende Metaversen oder eben das Metaverse, wenn es irgendwann mal eines geben soll. Denn um da sozusagen gut aufgestellt zu sein, brauchst du eben Firmen, die im Mobile Gaming aktiv sind und die dir auch mal irgendwie, ich weiß nicht, so Augmented Reality Dinger raushauen können. Ne? Also das wurde von vielen Analysten gesagt, da wollen sie eigentlich hin. Also insofern, wer jetzt auf das nächste Hardcore geile Blizzard-Spiel hofft, nee, es könnte eher Diablo für Handys werden. Ne? Also ihr könntet enttäuscht werden.
Ja gut, zum Glück sprichst du im Konjunktiv, denn ich glaube, wenn jetzt tatsächlich ein Mobile-Diablo rauskommt oder so ein Pokémon-Go-Diablo-mäßiges, weißt du, wo du rumrennst und dann so Diablo-Monster einfangen musst, ich glaube, dann würden auch die letzten Blizzard-Fans noch ihre letzten Oldschool-Blizzard-Limited-Editions einfach aus der Wohnung schmeißen auf den nächsten Haufen. Also, das wäre ganz, ganz bitter. Aber wir sind gespannt. Ich meine, zu Activision Blizzard gehört ja, glaube ich, auch Guitar Hero. Und vielleicht kommt ja auch endlich wieder ein gutes Guitar Hero. Also so ein, wie es früher war. 5 bunte Tasten und unten ein Tremolo und ein Abziehhebel und nicht dieses moderne Guitar Hero. Das war doof. Aber Guitar Hero als Rückkehr fände ich gut. Das war ein Spiel, das mich doch sehr beeinflusst hat.
Ja, das stimmt. Dann Rockband sozusagen bei Electronic Arts, die haben es so ein bisschen geklaut. Ja. Obwohl das Spielprinzip ja sowieso schon geklaut war, denn Activision hat es ja nicht erfunden, sondern erfunden hat Konami. Konami hatte das in Japan vor allem und Korea für Arcadehallen hatten sie das entwickelt und sind aber nie wirklich auf die Idee gekommen, das großflächig und auch mit dem entsprechenden Marketing für Heimkonsolen rauszubringen, dass sich die Leute, vermutlich haben die gedacht, niemand wird sich zu Hause so eine große Plastikgitarre hinstellen, geschweige denn ein ganzes Drumkit, was dann eben später ja auch dazu kam. Also erfunden hat es Konami, aber sie haben es sozusagen nicht ausreichend monetarisiert und dann kam natürlich Activision und hat es perfektioniert und das war natürlich ein Riesending.
Genau, richtig. Wobei, man muss dazu sagen, Rockband und Guitar Hero stammen ja auch vom gleichen Entwickler. Also auch wenn das eine dann bei EA rauskam und das andere bei Activision Blizzard, der Entwickler, nämlich
Harmonix.
Harmonix, genau, ist der gleiche. Nur bei Guitar Hero gab es kein Schlagzeug. Das gab es, glaube ich, nur bei Rockband. Die ganze Geschichte mit Schlagzeug und Pipapo, die auch sehr viel Platz weggenommen hat. Aber dieses klassische Guitar Hero, habe ich sehr geliebt. Das gab es ja auch dann für den Nintendo DS. Da hast du dann so ein Modul unten in den Extra-Slot und in den Slot für die Game Boy Advance-Spiele gestellt, wo dann die 4 Knöpfe für das Gitarrending waren.
Und mit dem Plektrum, und dann war das wie so ein Gitarrenhals. Spielen.
Genau, richtig. Und mit dem Plektrum musst du über den Touchscreen dann packen.
Ja, geil. Ja, stimmt, schöne Idee.
Na, super, ach, ja, Hero war schön. Vielleicht kommt das ja mal wieder, wer weiß.
Ja, du hast recht. Also ich meine, lass uns mal kurz überlegen, was sind denn eigentlich die Gründe, warum man so eine Firma kauft, warum man die übernimmt? Man kauft, ich glaube, die bittere Wahrheit ist, dass der Grund, der am wenigsten eine Rolle spielt, sind die Menschen, die da arbeiten. Also man kauft es, glaube ich, nicht wegen des Personals, weil Personal ja auch frei ist, eine Firma zu verlassen. Das sieht man zum Beispiel bei der Microsoft-Übernahme von Rare. Da sind die Stamper-Brüder sofort weg und dann sind so peu à peu, wenn sie nicht eh schon weg waren, ist so das ganze Talent von früher weg und dann hat sich die Firma einmal komplett ausgetauscht. Also Personal, glaube ich, ist nie so richtig der Grund, warum man eine Firma übernimmt. Es sind erstmal natürlich Lizenzen, Spielelizenzen, wie du sagst, ne? Teilweise eben alte, die noch nicht reaktiviert wurden, wo man denkt, das kann mal wieder kommen. Mhm. Gibt aber auch noch andere Gründe, ne? Was fällt dir noch ein?
Also mir würde noch einfallen, weil man einfach die Produkte mag. Einfach, weil man es mag, weil man sagt, die Firma macht was ich gut finde und dann kaufe ich die einfach. Wenn man einfach ein reicher Mensch ist und ich weiß, wohin mit der Kohle, komme ich drauf, weil am Wochenende war ja Super Bowl und da gab es so einen Werbespot, für so eine Matte. So eine Schonermatte, die du unter deinen Schreibtischstuhl legst, weißt du?
Ah.
Du weißt, was ich meine, ne? Diese Plastikmatten. Und zwar war es eine Firma, die hat diese Matten aus Glas gebaut und ein Typ erzählte, wie toll diese Matten sind und er sagte dann in dem Spot, und das Produkt gefiel mir so gut, ich habe die Firma gekauft. Mein Name ist Halladanene, ich bin CEO von Hünnene und wir machen diese tollen Matten für ihren Schreibtischstuhl. Also Grund, eine Firma zu kaufen, man mag das Produkt.
Man mag das, ja, das stimmt auch. Dann gibt es noch einen Grund, nämlich Technologie. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel eine Firma also ganz herausragende Game Engines zum Beispiel hat, dann ist das natürlich auch ein Grund, denn so eine Game Engine ist ja gut und gerne Millionen wert. Ja, Crytek hat ja mal ihre Cry-Engine an Amazon verkauft, ne? Und da kriegt man natürlich Millionen für. Das kostet auch entsprechend in der Entwicklung. Also Technologie ist auch noch ein Grund. Die Gründe sind mannigfaltig, ne?
Manchmal ist es auch vielleicht einfach nur der schnöde Mammon. Man will einfach Geld loswerden und in der Hoffnung, es wird noch mehr Geld.
Ja. Ja, wer weiß, was jetzt Microsoft direkt dazu bewogen hat. Vor allem, ich meine, jetzt erinnern wir nochmal, sie haben ja kurz davor, haben sie ja erst Bethesda gekauft, beziehungsweise ZeniMax, eben das sozusagen Unternehmen, den Bethesda Game Studios gehört. Also sie haben sich ja gerade schon wirklich ein Schwergewicht einverleibt mit Lizenzen wie Fallout, Doom, Quake, Dishonored, was gibt noch? The Elder Scrolls natürlich. Ja. Riesendinger. Davor haben sie sich Double Fine einverleibt. Tim Schafers Studio. Eher so ein kleines, lustiges, sympathisches Indie-Studio, aber mit großartigen Ideen. Ja, also momentan ist ein Shopping-Spree. Und Sony hat dann ja auch gleich geantwortet, ne?
Sony hat direkt geantwortet, indem sie gesagt haben, wir kaufen Bungie. Und das Spannende daran ist, Bungie ist das Studio, das Halo macht, also eigentlich den Verkaufsschlager der Xbox, Xbox-Exclusive beziehungsweise Xbox- und PC-Exclusive-Titel und den Hersteller hat dann mal eben PlayStation, Sony gekauft und das ist unheimlich spannend.
Ja, also sie haben sozusagen die letzten Teile, mit denen hatte Bungie nichts mehr zu tun. Ne? Das hat Microsoft, glaube ich, an 343 Industries delegiert. Denn die Marke, das war wohl der Deal damals, die Marke gehört Microsoft. Das heißt, die Marke gehört nicht dem Studio und wer Bungie kauft, kauft aber nicht die Rechte an Halo. Halo bleibt natürlich bei Microsoft. Aber du hast vollkommen recht, also es ist das Studio, das den wichtigsten Titel für die erste Xbox entwickelt hat und jetzt halt eben mit Destiny vor allem eben dafür auf Ruhe sorgt. Und Destiny ist jetzt eine Marke, die mit der Übernahme Sony gehört.
Und das war ja sowieso so ein Ding, also Destiny lief ja auf der PlayStation, war da glaube ich auch sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, wie erfolgreich es auf der Xbox war, wahrscheinlich auch. Aber das ist eine starke Marke, wobei es war auch klar, dass Sony irgendwas machen musste. Denn, sind wir ehrlich, in den letzten Monaten und Jahren hat Microsoft, was das angeht, doch deutlich zugeschlagen. Auf der anderen Seite ist PlayStation als Konsole weltweit immer noch erfolgreicher. Aber der amerikanische Markt ist halt fest in Microsoft-Hand. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Und der japanische Markt ist fest eben in der Hand der Japaner, sag ich mal. Also Sony und Nintendo teilen sich das. Ja, richtig. Und Microsoft hat da nicht so viel zu melden. Sie haben immer mal wieder versucht, den japanischen Markt zu brechen. Auf der, ich glaube, das war die Xbox 360, da haben sie Blue Dragon rausgebracht. Das war ein fulminantes JRPG von auch einem sehr bekannten Entwickler. Einem japanischen JRPG-Entwickler, ich glaube, einer der ehemaligen Final Fantasy-Entwickler hat das für die gemacht, haben die unglaublich viel Geld reingepumpt, hat sich nicht gut verkauft, aber wer weiß, ob jetzt mit solchen Zukäufen sie auch irgendwann mal erfolgreich in Japan sind. Ne? Oder aber Sony mit der PlayStation erfolgreicher in den USA.
Richtig, richtig. Microsoft, Gott, wäre natürlich geil, wenn Microsoft dann quasi so eine Kampagne fährt und man da auch wieder Musik aus Deutschland drunter legt. Big in Japan von Alphaville wäre da, glaube ich, ein wunderbarer Marketing-Gag, den man da dann bringen könnte. Ein Song, der bis heute keinen Sinn hat. Ja, ich habe ihn bis heute nicht verstanden, diesen Song. Ich 80er-Party funktioniert der sehr gut oder auch von den Guano Apes, die Cover-Version, aber vielleicht auch als Marketing-Gag von
Wohingegen natürlich Walk This Way von Aerosmith sich ja im Grunde genommen mit der Philosophie von Immanuel Kant beschäftigt, ne, wie viele wissen.
Ja, ein großartiger Song, also allein dieser Beat ist ja klasse. Aber wir kommen noch zu was ganz anderem, wo Microsoft oder wo Sony gerade auch ganz groß wird, nämlich im Kino. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist ein großartiges Sony-Franchise als Kinofilm angelaufen, und zwar Uncharted. Tom Holland als Nate Drake und Mark Wahlberg als Victor Sullivan, besser bekannt als Sully. Videospielverfilmung. Kann man drüber unken. Und Andreas, du hast mir gesagt, du freust dich auf den Uncharted-Film, weil du riesen Uncharted-Fan bist.
Ja, ich muss gestehen, bis zum dritten Teil inklusive habe ich da immer nur mal so kurz reingespielt. Es war der vierte Teil, wo ich Gott sei Dank wohl die prophetische Gabe oder Garbe besaß, ja, da ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Der vierte Teil hat mich gefesselt. Ich habe den auf der PS4 durchgespielt und jetzt ist ja die PS5-Variante draußen von Uncharted 4 nochmal aufgehübscht. Uncharted 4 war auf der PS4, fand ich, das schönste Spiel. Und jetzt ist es das schönste Spiel auf der PS5. Es ist nicht nur das schönste Spiel, es ist auch unfassbar gut geschrieben. Ganz, ganz tolle Dialoge, ganz, ganz tolle Schauspieler, wunderbares Voice-Acting. Dazu einfach auch nette Spielmechanik. Also wenn man mich festnageln würde und nagel mich einfach mal fest, würde ich sagen, Mensch, es ist das aktuell beste Videospiel. Punkt.
Okay, das ist eine sehr starke, sehr krasse, sehr gute Aussage, wie ich finde. Ich tue mich immer schwer, mit so ein Ding als das Beste zu bezeichnen, Uncharted gehört definitiv mit zu dem Besten, was es gibt. Und ja, gerade neu draußen auf der PS5 aufgehübscht Uncharted 4 und der Standalone-Ableger Uncharted Lost Legacy, wo man zwei der weiblichen Hauptfiguren aus Uncharted spielt in einer ganz eigenen Geschichte. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch das Upgrade ist richtig gelungen. Ja, und jetzt macht man das, was man, glaube ich, schon seit über 10 Jahren vorhatte. Man bringt Uncharted auf die Leinwand. Also ein Spiel, das eigentlich eine Art spielerische Adaption der Indiana Jones-Klassiker ist, kommt dann zurück als Film auf die Leinwand. Ich habe ihn schon gesehen.
Ja, also während wir reden, ist er eben noch nicht in den Kinos. Ich habe keine Pressevorführung erwischt, aber liebe Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise HörerInnen, Tobi Wienke ist jetzt in der Lage, ihn exklusiv zu berichten, wie er ihn fand. Ich muss dazu sagen, ganz kurz, vielleicht als Einleitung, ich habe in meiner Facebook-Timeline gespäht und es gab ganz unterschiedliche Berichte. Einige Leute waren hellauf begeistert und andere fanden es ganz gruselig. Wie fandst du es denn?
Irgendwo dazwischen. Also einerseits muss ich zugeben, es liegt auch am Alter. Ich gebe ganz offen zu, es muss am Alter liegen. Denn, ich sage mal so, ich hole ein wenig aus. Also, der Film erzählt ja keine 1-zu-1-Geschichte, die wir aus dem Videospiel kennen, sondern der erzählt so ein bisschen diese Phasen ja zwischen dem jungen Nathan Drake im Waisenhaus und dem Nathan Drake, wie wir ihn als Protagonist der Spiele kennen. Also eine Phase, auf die bisher noch nicht viel Wert gelegt wurde, inhaltlich. Also was, wo man sich relativ frei bedienen kann. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Und vor allen Dingen ist total ungewöhnlich, dass Mark Wahlberg als Sully keinen Schnäuz hat. Das war eine Sache, die mir am Anfang ein bisschen übel aufstieß. Wobei man direkt am Anfang gut in den Film reingezogen wird. Im Trailer gibt's ja schon diese Szene, wo die aus dem Frachtflugzeug rausfallen. Und du sitzt im Kino und denkst sofort, boah, das ist Uncharted. Dann lässt es so ein bisschen nach. Also dann hat man zwischendurch das Gefühl so, boah, abgesehen davon, dass die Protagonisten Nathan Drake und Sullivan heißen, hat das nichts mehr mit Uncharted zu tun oder wenig mit Uncharted zu tun. Das könnte auch ein x-beliebiger anderer Actionfilm sein oder Abenteuerfilm sein. Dann wird's am Ende wieder besser. Also gerade durchhalten, wenn man reingeht, den Abspann abwarten, dann wird man auch für den fehlenden Schnäuz entschädigt. Also es ist eine gute Videospielverfilmung, kann man sich auf jeden Fall
anschauen. Spoiler.
Na, man wird dafür entschädigt. Wie genau und was genau kann ich nicht, verrate ich nicht. Guckt's euch auf jeden Fall, also kann man auf jeden Fall reingehen in den Film. Ich persönlich war zwischendrin so ein bisschen, ja, hatte Längen, liegt aber auch, wie gesagt, am Alter. Denn wenn man wie du und ich und wie viele unserer Hörer und Hörerinnen mit Indiana Jones und den Goonies sozialisiert wurde, erzählt einem dieser Film nichts Neues. Aber ich denke mal, die junge Generation, also alle Leute, die halb so alt sind wie wir, die werden den Film nochmal anders feiern, weil die halt eben nicht Indiana Jones rückwärts sprechen können. Also, und das ist halt sowas. Und das könnte diesem Genre-Abenteuerfilm ein bisschen Aufwind vielleicht geben, dass man halt nicht wieder die 15. Marvel-Verfilmung im Kino hat, sondern vielleicht endlich mal Quartermain 3 zum Beispiel. Ja. Mhm. Ich mag die Quartermain-Filme. Oder auf der, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil mit Michael
Douglas. Das ist super. Ja? Michael Douglas so. Und
Danny DeVito als Bösewicht. Und da gab es ja so ganz viele Filme damals und das Genre ist ja so ein bisschen ein bisschen runtergewirtschaftet worden. Vielleicht erlebt das durch Uncharted nochmal eine Wiederbelebung. Also ich musste mich darauf einlassen, dass Uncharted halt eine Origins-Geschichte erzählt. Das ist, wer vielleicht die Batman-Serie Gotham gesehen hat, da fällt es einem am Anfang ja auch ein bisschen schwer zu realisieren, dass der Joker ein Teenager ist sozusagen. Aber wenn man sich darauf einlässt, kann man mit dem Film, glaube ich, durchaus Spaß haben. Es ist Popcorn-Kino, keine tiefergehende Botschaft, tolle Action-Szenen, schöne Aufnahmen, also Popcorn mitnehmen oder vielleicht warten, bis er auf DVD rauskommt und ein paar Dosen Bier aufmachen. Dann geht der Film auf jeden Fall.
Sehr schön, aber ich habe eine ganz konkrete Frage in Bezug auf das, was ich eben an Uncharted 4 als Spiel, als beste Videospiel so schätze. und zwar, also ich habe ja schon gesagt, ich finde die Dialoge großartig. Ich finde das Voice Acting, ich spiele es im Original, großartig. Es ist so unglaublich fantastisch, wie wir spielen es gerade jetzt eben auf der PS5 neu durch, wie zum Beispiel eben zwischen Nathan und seiner Frau. Wenn die da auf dem Sofa sitzen und sich drüber unterhalten, wer macht den Abwasch, wenn die sich da so ein bisschen kabbeln, es kommt ja später im Spiel, jetzt ohne Spoiler, kommt sozusagen die persönliche Beziehung zwischen diesem Paar, zwischen diesen beiden, die kommt ja auch nochmal mit rein, also Es geht natürlich darum, wie in Indiana Jones irgendwelche tollen Schätze zu finden, aber was für mich Uncharted, gerade eben Uncharted 4, nochmal ganz besonders macht, ist, dass eigentlich immer so eine ganz alltägliche Dimension parallel läuft zu dem Plot und immer wieder kommt, es geht um die Beziehung der beiden, es geht um die Beziehung der beiden Brüder und es wird auch so glaubhaft vermittelt, ja, so, dass wir immer da sitzen beim Spielen und denken, ja, so läuft's bei uns zu Hause auch. Wir unterhalten uns auch darüber, wer macht denn den Abwasch? Und dann spielen sie eine Runde Crash Bandicoot, um zu entscheiden, wer muss den Geschirrspüler füttern. Also das finde ich so toll. Und auch dieser super Moment, das ist jetzt ein kleiner Spoiler vom Anfang von Uncharted 4, wo Nathan nach diesem großartigen Intro, wo es um Piratenschätze geht, irgendwie taucht und du denkst, der holt ja jetzt irgendwas ganz Tolles raus und dann ist es einfach nur scheiß Kupfer, weil er eben Geld verdienen muss und er ist bei so einem Salvage-Unternehmen und der taucht nach einfach blödem Kupfer und verkauft das für ein paar Pennies. Also dieses, der Engländer würde sagen, relatable, das eben ist nicht so abgehoben wie ein Indiana Jones, der irgendwie da durch die Welt tourt und die ganz großen Sachen da irgendwie ranschafft. Dieses Element, ist das auch in dem Film so? So dieses Alltägliche?
Ganz, ganz oberflächlich, würde ich sagen. Also, das spielt keine Hauptrolle, weil die Hauptgeschichte geht halt darum, wie sich Sully und Nate kennenlernen und zu ihrem ersten gemeinsamen Abenteuer quasi aufbrechen. Es geht auch so ein bisschen um die Beziehung zwischen Nate und Sam. Chloe kommt auch drin vor. Aber dieses wirklich Alltägliche spielt nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Was halt auch komplett fehlt, du hast ja in den Uncharted-Spielen gerne so ein bisschen so eine Prise Übernatürliches. Du hast diese Mutanten, diese Affenmutanten zum Beispiel in Uncharted 1. Sowas fehlt im Film halt gänzlich. Aber was nett ist für Nerds und Gamer, es gibt eine Menge Easter Eggs im Film. Achtet drauf, das macht Spaß. Ein toller Cameo-Auftritt am Strand, der sich aber, glaube ich, auch nicht Fans durchaus erschließen kann. Also von daher, sehr gut. Und Wortwitz ist im englischen Original auch erhalten. Müsste man gucken, wie die deutsche Synchro ist. Aber zum Beispiel der Wortunterschied zwischen It's gone and not lost. Ja, what's gone can be found oder so. Also das ist durchaus nicht doof gemacht. Und ja, Tom Holland, ich denke mal, ist nicht die schlechteste Wahl, weil er spielt halt einen jungen Nathan Drake. Für den Nathan Drake Anfang 30 oder wie alt er im Videospiel ist, wäre er nicht die richtige Besetzung, aber da er einen jüngeren spielt und vielleicht dann auch in den Filmen Uncharted 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 die Rolle spielt, die dann altert, bevor dann Uncharted Origins die Geschichte wieder neu von vorne erzählt, wie es in Hollywood ja so gemacht wird. Oder das Uncharted Metaverse passiert, in dem Doctor Strange dann zusammen mit Dr. Snuggles und Dr. Who und auch Dr. House die Welt rettet, wissen wir nicht.
Der Hello Kitty geheiratet hat und
ja, Hello Kitty geheiratet hat, die aber wiederum dann von Garfield entführt wurde.
Genau. Garfield natürlich hatte Pac-Man geheiratet und zusammen haben sie ein Kind, nämlich Super Mario. Ja, genau.
Und am Ende kommt das riesengroße Meerschwein aus der Ärztebiografie und frisst die Welt auf. So.
Ja, sehr gut. Wie in der South Park-Folge.
Oh ja, richtig, richtig. Ja.
Also, jetzt fragen sich alle Leute, was haben sie denn dem Herrn Wienke und dem Herrn Garbe ins Bier gemischt?
Ja, und es wäre schön, wenn es irgendwas wäre, aber an Drogen zu kommen, ist in Zeiten der Pandemie auch sehr schwierig. Dabei wünschen wir euch auf jeden Fall viel Erfolg in den nächsten Tagen und Wochen bis zur nächsten Episode von Alt und Spiele. Und da werden wir vielleicht dann eines der Themen umsetzen, die uns schon geschickt wurden. Deswegen füttert uns fleißig mit euren Ideen. Wird immer eine Weile dauern, weil ihr wisst, Andreas und ich sind viel beschäftigte Männer.
und ich bin faul.
Und Andreas ist noch faul, kommt oben drauf. Aber das wollte ich jetzt so nicht sagen, Andreas. Das hast du ja selber gemacht. Deswegen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Viel Gesundheit.
Viel Gesundheit. Bleibt tapfer und wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt
Alt und
Spiele. Macht es gut. Credits für unser Logo gehen an Sebastian Prelle, Prellwitz und für die Musik an Matthias Steinwachs. Vielen Dank dafür. Macht's gut.
Tschüss.